ARD.
Radio 3. Das Gespräch.
Ich finde, dass Kinder viel zu wenig gesehen werden in unserer Gesellschaft und viel zu wenig Rechte haben, die berücksichtigt werden. Und das leitet mich schon sehr. Also einfach diesen Blick auf Kinder zu haben, zu sehen, die sind immer von sich aus gut. Und wir müssen die anerkennen, so wie sie sind.
Das sagt Susanne Mierau. Gut also, dass sie sich die Arbeit mit Kindern und die Beratung von Eltern zur Aufgabe gemacht hat. Als so vor 10 bis 15 Jahren die Sache mit Blogs und damit Social Media so richtig losging, da war Susanne Mierau eine von den ersten, die Spaß und Frust von Elternsein ins Netz gebracht haben. Heute interessieren sich auf Instagram 130.000 Menschen dafür, was Susanne Mierau übers Geborgenwachsen zu sagen hat. Sie hat viele Bücher geschrieben, etliche davon Bestseller. Bücher über bindungsorientierte Erziehung, aber auch politische Texte zu Fürsorgearbeit und Muttersein. Genau die richtige Gesprächspartnerin für Muttertag also. Ich bin Kirsten Dietrich, schön, dass Sie dabei sind.
Frau Mierau, Muttertag. Ist das was Gutes oder kann das weg?
Oh Gott, so eine schwierige Frage zum Einstieg. Ich finde schon, dass der Muttertag eine Berechtigung hat, zu sehen und in die Gesellschaft zu tragen, also einen Fokus darauf zu setzen, zu sagen, wir haben Mütter und Mutterschaft ist etwas in unserer Gesellschaft, was Bedeutung hat und was respektiert werden muss, was geehrt werden muss. Ob das so, wie es stattfindet, allerdings richtig ist und dem entgegenkommt, was es eigentlich ausdrücken sollte, da zweifle ich eher dran.
Ich finde, Muttertag ist ja vor allen Dingen auch die Zeit der selbstgebastelten Geschenke, wenn die Kinder noch so in Grundschule und Kita sind, die dann unter freundlich, aber sehr bestimmter Anleitung gebastelt werden. Ich erinnere mich an so ein kleines Buch, wo das Kind ausfüllen sollte, 4 Vorgaben. Liebe Mama, ich schätze an dir das. Und dann kam dann 2-mal Dankeschön fürs Geborenwerden. Einmal, dass ich ganz nett bin und dann einmal, dass ich immer abspüle. Wo ich dann schon dachte, was läuft hier eigentlich falsch?
Genau. Na, also erstmal geht es ja gar nicht darum, dass unsere Kinder uns in besonderer Weise dankbar sein müssen, weil sie ja nicht darum gebeten haben, geboren zu werden. Vielmehr geht es ja eigentlich darum, dass die anderen Menschen wertschätzen, was da eigentlich stattfindet und welche große Bedeutung das hat, Kinder ins Leben zu begleiten und welche Belastungen damit manchmal auch einhergehen und wie groß diese Arbeit eigentlich ist, weil da sind wir noch weit entfernt davon anzuerkennen, dass das Sorgen um andere und Mutterschaft und generell Care-Arbeit eben tatsächlich auch Arbeit ist, bei aller Liebe.
So ist Muttertag vor allen Dingen ein Ort, an dem Geschlechterrollen zementiert werden.
Ja, und man sieht es ja auch an dem, wie es gefeiert wird. Also bei Muttertag ist das ja so, dass oft die Mütter trotzdem ganz viel machen. Ne? Die machen dann den Kuchen, die machen den schönen Frühstückstisch, die laden vielleicht die Familie noch dazu ein. Bei Vatertag ist das oft eine ganz andere Nummer. Da ziehen sich die Väter zurück und fahren vielleicht mit so einem Bollerwagen irgendwie
berühmte Bollerwagen,
Gegend, in einer Gruppe von anderen Vätern. Also das hat einen ganz anderen Ausdruck als der Muttertag, auch schon allein der Tag, dass das an einem Sonntag stattfindet, wo wir sowieso frei haben, die meisten von uns.
Was bedeutet für Sie das Muttersein? Also ist das ein Begriff, der wahrscheinlich für Sie in Ihrer Arbeit ein wichtiger Begriff ist, aber wahrscheinlich auch ein schwieriger Begriff, stelle ich mir vor.
Ja, also ich muss da unterscheiden einmal für das, was ich beruflich mache. Na, da ist das natürlich ein ganz großes Thema, weil ich größtenteils mit Müttern zu tun habe. Ja, also die meisten Personen, die mir irgendwie in meinen Social-Media-Kanälen folgen, die meine Bücher kaufen, sind Mütter. Die ich berate, sind überwiegend Mütter, die natürlich mit ihren individuellen, aber trotzdem, da zieht sich immer ein roter Faden durch, Fragen und Belastungen zu mir kommen. Und auf der anderen Seite bin ich ja eben selber Mutter von 3 Kindern und das hat mich natürlich auch sehr geprägt und auch für meine Arbeit geprägt und in gewisser Weise radikalisiert, würde ich sagen.
Inwiefern?
Na, ich dachte ganz am Anfang, noch bevor ich die Kinder bekomme, dachte ich, ach ja, wir sind ja alle gleichberechtigt, schon ziemlich gut. Und dann habe ich mein erstes Kind bekommen und habe festgestellt, ach nee, das ist ja, also erstmal ist das generell nicht so, aber für Mütter trifft das irgendwie noch weniger zu mit der Gleichberechtigung. Und das hat sich ja auch in den letzten Jahren, also gesellschaftlich betrachtet, einfach so weiter zugespitzt. Also gerade durch die Pandemie, wo wir auch wieder mehr Mütterbelastungen hatten, die alle möglichen Sachen auffangen sollten, von Kita-Begleitung, also Ersatz über Schule, Unterricht machen zu Hause, trotzdem irgendwie die Arbeit wuppen im Homeoffice und so weiter. Na, und das ist schon etwas, was mich persönlich durch meine Arbeit, aber auch die eigenen Erfahrungen sehr geprägt hat, zu sagen, nee, hier läuft was falsch.
Woran liegt das, dass das so falsch läuft? Also es ist ja nicht so, dass man es nicht besser wüsste oder dass Frau es vor allen Dingen nicht besser wüsste. Also wie Sie schon sagten, diese Erwartung eigentlich aus feministischer Perspektive ist mir sehr viel klar und dann kommt auf einmal dieses Kind und ich stelle fest, da ist noch irgend so ein Mechanismus am Wirken, irgendein Mutterideal, Rollenbilder, Rollenverständnisse, die dann auf einmal eine ganz eigene Dynamik entfalten.
Ja, absolut. Also wir haben ja einfach sowieso noch immer eine patriarchal geprägte Gesellschaft. Wir haben einfach weniger Frauen, Mütter in hohen Machtpositionen mit Entscheidungskraft. Und dadurch, dass wir so sehr festgebunden sind durch diese Rollenzuschreibung, durch Mutterschaft, mit all diesen Idealen, die wir erfüllen müssen, sind wir dann auch irgendwann so erschöpft und kraftlos. Das zieht ja auch die Energie, sich dagegen aufbringen zu können. Das ist immer dieses Spannende, dass die Leute sagen, ja, ihr macht ja weiter. Warum demonstriert ihr denn nicht, wenn es so schlimm ist? Und da hat ja gerade Mareike Fallwicke einen schönen neuen Roman geschrieben und alle so still, wo es genau darum geht, dass dann die Frauen auf einmal sich hinlegen auf den Boden, ja, und ihre Erschöpfung der Öffentlichkeit preisgeben und sagen, wir machen jetzt nicht mehr mit. Aber um dahin zu kommen, braucht es ja erstmal jemanden, der anfängt, eine Bewegung und Zeit, sich damit auseinanderzusetzen.
Naja, und man muss auch noch jemanden finden, der in der Zeit dann auf die Kinder aufpasst.
Genau, oder die müssen sich halt mit hinlegen.
Genau, dieses Mutterideal. Wenn man es besser machen will, steht man schon gleich wieder in diesem Wettstreit mit anderen Müttern. Also Solidarität zu erzeugen, ist gar nicht so einfach.
Ja, also es sind so viele Punkte und das Mütterideal wird ja auch wieder größer. Ne? Also wenn wir sehen, okay, es ist eh schon total überfüllt, ne? Aber Social Media nimmt ja auch nochmal so einen Einfluss darauf. Wie sollst du aussehen? Was sollst du tun? Wie müssen die Räume gestaltet sein? Welche Freizeitaktivitäten machen Mütter auf Social Media, wenn sie Zeit haben dafür? Ne? Und das spitzt das Ganze immer weiter zu und hält das auch mit am Laufen, diese Selbstoptimierung, die da stattfinden soll.
Sie meinen diese Mütter, die dann zeigen, also perfekte, in beige eingerichtete Wohnungen und Kinder in beige, wo man sich fragt, wie sie das bis zum Fotoshooting ohne Flecken hinbekommen haben?
Also ich denke, es hat eine Berechtigung, wenn Menschen beige mögen. Und für manche Menschen ist Ordnung sehr, sehr wichtig. Also ich will das gar nicht beurteilen oder verurteilen. Aber gleichzeitig übt das natürlich trotzdem so einen Druck aus auf uns alle, ne, zu sehen, aha, das, so könnte das auch sein und vielleicht mache ich ja doch etwas falsch. Das ist ja überhaupt auch so ein Mütter- und Frauenthema, diese ganzen Schuldgefühle und wir wollen es immer allen recht machen und dann sieht man, dass die anderen machen es viel besser als ich. Warum? Dann muss ich das auch so machen. Ja.
Sie zeigen ja auch Bilder von sich beim Muttersein. Wie vermeiden Sie das dann, dass diese Bilder den Druck aufbauen, dass eben auch da Menschen sagen, Mensch, die Miau, die kriegt das doch auch so schön hin, die hat das Obst so hübsch angeordnet auf ihrem Teller, verdammt, und ich habe hier nur diesen Haufen unsortierter Äpfel.
Ja, es ist ein schwieriges Ding, ne? Weil du musst irgendwo in Social Media mit präsent sein, um Informationen mitzuliefern, was ich machen kann. Für das Essen ist übrigens mein Mann immer zuständig, der macht die hübschen Obstteller. Das immer wieder zu thematisieren. Also wirklich zu sagen, ich mache das so und so, aber das muss so nicht sein. Und ihr könnt das anders machen. Und Familie ist immer individuell. Niemand muss sich irgendjemandem anpassen. Ihr müsst Entscheidungen treffen, die für euch wichtig sind. Für uns gibt es, und das thematisiere ich auch, also ich mache mittlerweile sehr wenig private Inhalte. Also meine Accounts gehen eigentlich eher um mich als Pädagogin und Beraterin. Aber ich thematisiere das halt immer wieder, dass ja, Familie ganz unterschiedlich gelebt werden kann und sollte.
Trotzdem ist es total schwierig, dieses Unterschiedliche zu akzeptieren, habe ich manchmal das Gefühl. Also ich erinnere mich an diesen, ja, also wirklich so einen Entsetzensschrei, den diese Studie zu Regretting Motherhood auslöste. Also wo Frauen offen erzählt haben, dass sie eigentlich total bereuen, dass sie Mutter geworden sind. Und wo dieser Gedanke war, das ist etwas, das darf eine Mutter gar nicht denken.
Ja, also ich finde das wirklich toll, dass Mütter das weiterhin thematisieren in Social Media. Und immer noch sagen, ich gehöre zu dieser Gruppe der bereuenden Mütter und dann auch das nochmal klar machen, also sehr viel Aufklärungsarbeit leisten dazu, zu sagen, okay, das ist aber vielfältig. Ich kann das gleichzeitig bereuen und trotzdem auch mein Kind lieben. Das ist ja das, was meistens den Müttern dann vorgeworfen wird, dass sie sich dann irgendwie gar nicht um ihr Kind kümmern würden oder sowas. Ja, nicht stimmt. Aber prinzipiell ist das wichtig, dass es diese Bewegungen dort gibt, dass sie das sagen und dass damit es auch aufgebrochen wird ein bisschen, dieses Ideal von Mutterschaft. Du musst immer alles toll finden, wofür du angeblich natürlicherweise geformt wurdest.
Die Gegenbewegung wäre dann von der guten Mutter, von der tollen Mutter, von der idealen Mutter zur gut genugen Mutter?
Genau, gut genug finde ich schön oder ausreichend gut, weil darum geht es ja auch in der Pädagogik immer wieder. Also erstmal, wir sind halt alle Menschen, niemand kann perfekt sein und wir müssen auch nicht perfekt sein und auch nicht für unsere Kinder. Also unsere Kinder brauchen nicht perfekte Mütter, ja, oder perfekte Väter oder Bezugspersonen generell, sondern ausreichend gute, die halt alle Facetten des Lebens auch mit begleiten, haben, als Vorbild dienen, wie man damit umgeht.
Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt New Moms for Rebel Girls, also neue Mütter für rebellische Mädchen, für Mädchen, die gleichberechtigt leben wollen. Was schlagen Sie da vor, was Mütter in Bezug auf ihre eigenen Töchter anders oder im besten Falle besser machen können?
Ein großes Thema. Ne? Also erstmal geht es ja darum, dass wir schauen, wie geht's mir eigentlich? Und wie geht's mir in dieser Gesellschaft? Und was will ich eigentlich, dass anders ist? Also ich finde das schon krass. Es gibt ja gerade diesen TikTok-Trend. Möchtest du lieber im Wald einem Mann oder einem Bären begegnen? Und die meisten Frauen und auch Mädchen sagen Bär. Und ich habe auch meine Tochter gefragt, meine eigene Tochter, wen möchtest du, Mann oder Bär? Und sie hat gesagt Bär. Und das war für mich nochmal so ein krasser Moment zu sehen, okay, das ist ja immer noch so. Das ist ja immer noch so, selbst in dieser Generation und auch wenn wir uns die Zahlen angucken, dass Frauen Angst haben vor Gewalt, vor sexualisierter Gewalt, dass immer noch, wenn wir die Nachrichten anschauen, permanent gibt es Femizide, die gemeldet werden und so weiter.
Also, dass Frauen ermordet werden wegen ihres Frauseins von genau. Sogenannten eifersüchtigen Partnern und Ähnlichem.
Ja, und es wird dann immer als Familiendrama oder sowas beschrieben, aber das ist es halt nicht. Es ist einfach Gewalt gegenüber Frauen und dessen müssen wir uns bewusst werden und sagen, okay, wie können wir dagegen ankommen? Also einmal ist es natürlich wichtig, dass wir das nicht alleine schaffen, sondern dass ganz extrem etwas gemacht werden muss von den Seiten der Täter. Ja, also dass da Prävention wichtig ist und auch ein anderes Mindset, ein anderes Bild von Männlichkeit und so weiter. Und gleichzeitig dauert das ja, ja, dass wir das machen. Und deswegen da unsere Töchter eben auch stärken müssen dafür, wie man damit umgeht. Wie gehst du damit um, wenn halt permanent die Supermodels über den Fernseher flimmern und das Beispiel dafür sind? Wie gehst du damit um, wenn dein Kind jetzt Social Media benutzt und dort immer diese Filter sind und die Challenges, dass du mit deinem Körper hinter ein DIN A4-Blatt passen musst, hochkant? Na, also wie stärken wir und geben wir Medienkompetenz auch an unsere Töchter weiter, damit sie damit besser umgehen können, als es uns oft ging.
Diese Formulierung immer noch, die ist gerade bei mir sehr hängen geblieben, also dass es bei Kindern immer noch so ist. Also ich habe zwei Söhne im Teenageralter und dieses immer noch, das ist bei uns ständig Thema, weil ich dann schon auch staune, was da immer noch für altbackene Rollenvorstellungen ankommen, wo ich dann denke, wir leben das eigentlich anders. Warum ist das so wirkmächtig?
Ja, also ich finde es schon mal wichtig, nicht die Kraft zu verlieren, immer wieder darüber zu reden, sich den Mund fusselig zu reden. Und natürlich ist es bei meinen größeren Kindern auch so, dass die manchmal auch sagen, oh, Mama, oder sie merken schon, ich hole tief Luft und will ansetzen und dann, oh nein, jetzt kommt wieder ein Vortrag.
Ich wusste, dass du darauf steil gehst, ist eine beliebte Formulierung.
Genau, aber ich finde das wichtig, halt immer die Alternative zu benennen oder warum das so ist oder zu hinterfragen und ihnen auch zu zeigen, wir müssen das hinterfragen, warum das so stattfindet. Aber es ist einfach schwer, weil die Strukturen dahinter so tief verwurzelt sind und ja auch eben sehr angetrieben werden von Werbung, von Konsum und so weiter. Also das geht ja Hand in Hand ein bisschen.
Bei Mutterideal oder bei Mutterbildern ist ja immer auch die Frage der eigenen Familie, würde ich sagen. Also wo bekommt man das her? Was bekommt man von dort mit? Und ist das dann etwas, wo man eher sagt, da grenze ich mich gegen ab oder das war toll, ich würde gern versuchen, das so ungefähr auch zu leben. Können Sie für sich sagen, in welchem Ende des Spektrums Sie sich da finden würden?
Ich mache sehr, sehr viel anders als in meiner Ursprungsfamilie und habe da auch sehr lange mit gehadert, so wie viele, glaube ich, mit diesen Generationenkonflikten hadern müssen und habe das aber klären können mit mir selber und dem inneren Kind von mir und auch größtenteils oder ein bisschen mit meinen Eltern, beziehungsweise noch zu Lebzeiten nicht so richtig, aber meines Vaters, der ist ja gestorben vor einiger Zeit. Aber ja, also ich glaube, ich mache da sehr, sehr, sehr viel anders, als ich es erlebt habe. Das ist auch ein bisschen ein Ansporn meiner Arbeit.
Ich glaube, das passt wunderbar jetzt, den ersten Musikwunsch von Ihnen zu hören. Das ist nämlich von Sarah Lesch, das Stück Testament, oder?
Ja.
Möchten Sie noch was dazu sagen, bevor wir das Stück hören oder lieber hinterher?
Ach, dann lieber hinterher.
Ach, du warst mal ein Kind und auch ich war mal klein und auch uns haben sie was erzählt. Und dann macht man das alles und versucht so zu sein. Und dann merkt man, dass einem was fehlt. Und dann verlernt man sich richtig zu spüren. Und man flüchtet sich in Kunst oder Konsum. Und während ihr fleißig Pläne macht, lachen die Götter sich krumm. Lasst eure Kinder mal was dazu sagen. Hört ihnen richtig zu. Die spüren sich noch, die haben Feeling für die Welt. Die sind klüger als ich und du. Und denkt dran, bevor ihr antwortet, ihr seid auch nur verletzte Kinder. Am Ende gibt's wieder ganz neue Symptome und ihr wart die Erfinder. Und dann sagt ihnen wieder, wie's richtig geht, werd erwachsen und bist du naiv. Predigt Fabeln, lasst alles in Hefte schreiben, die Götter lachen sich schief.
Sarah Lesch, Testament. Ein Lied, das meiner Gesprächsgästin hier im Gespräch bei Radio 3 ganz viel bedeutet, der Pädagogin, Autorin und Bloggerin Susanne Mierau. Warum dieses Lied?
Ach, ich liebe das. Ich finde, es drückt einfach so viel von meiner pädagogischen Haltung aus gegenüber Kindern, wie sie sich entwickeln dürfen. Aber es spricht mich einfach auch persönlich so sehr an in meiner Geschichte und in dem, ja, was mich irgendwie mitgeprägt hat. Das ist einfach umfassend schön, finde ich. Und das ist auch ja, passend gerade, finde ich, zur aktuellen Zeit.
Lasst eure Kinder mal was dazu sagen. Hört ihnen richtig zu. Die spüren sich noch und die haben Feeling für die Welt. Die sind klüger als du und ich. Ihr pädagogisches Mantra?
Ich finde, dass Kinder viel zu wenig gesehen werden in unserer Gesellschaft und viel zu wenig Rechte haben, die berücksichtigt werden. Und das leitet mich schon sehr. Also einfach diesen Blick auf Kinder zu haben, zu sehen, die sind immer von sich aus gut. Ja, also es gibt keine Kinder, die irgendwie auf die Welt kommen und blöd sind oder sonst was, ja, sondern die sind von sich aus toll. Wir müssen die anerkennen, so wie sie sind. Ja, eigentlich das, was ja vielen von uns auch fehlt, dass wir nicht gesehen wurden als der Mensch, der wir waren und uns immer anpassen mussten an das, was andere von uns wollten. Und das ist ja ungesund. Das wissen wir eigentlich aus der Forschung mittlerweile. Und das möchte ich so vielen Kindern wie möglich ersparen.
Ist es das, was sich hinter diesem Zauberwort bindungsorientierte Erziehung versteckt?
Eigentlich ist bindungsorientierte Erziehung ja wirklich etwas mit ganz viel Wissenschaft dahinter. Ja, also die Bindungsforschung basierend auf Bowlby und Ainsworth und Mary Main und alle, die danach kamen, das ist ja ein riesiger Forschungszweig, ja, zu sehen. Das Bindungssystem ist der Kern unseres menschlichen Daseins. Ja, dass wir alles machen, wie wir uns entwickelt haben als Menschheit, das kommt von Bindung. Und das ist das, was am Anfang schon da ist, was die Kinder mitbringen. Die müssen von ihren Bindungspersonen geschützt werden. Und da spielt das mit rein, dieses, ich werde erst mal gesehen. Da ist jemand, der versteht mich, der hört mir zu oder der versucht zumindest, das, was ich äußere, zu verstehen und umzusetzen, wenn ich Hunger habe, Durst habe, wenn ich spielen möchte, wenn ich einfach Nähe brauche. Genau das ist es, einfach dieses Sehen von dem Menschen, der sich noch anders ausdrückt als wir Erwachsene.
Sie haben selber ja Pädagogik studiert, Schwerpunkt Kleinkindpädagogik, und haben auch in diesem Bereich Bindungsforschung gearbeitet an der Uni. Warum sind Sie dann da in die Beratung von Eltern, von Erziehenden, von Familien gegangen?
Also ich habe das immer schon parallel gemacht. Ich habe angefangen, Kleinkindpädagogik zu studieren und habe dann schon während des Studiums erste Weiterbildung gemacht zum Thema Elternberatung. Also erstmal so kleine Sachen, Babymassage und sowas. Und habe das dann sehr lange parallel gemacht, dass ich Elternberatung gemacht habe oder dass ich an der Uni auch unterrichtet habe zu Elternberatung. Also wie geht das, worauf muss man achten? Und gleichzeitig eben auch Forschung gemacht habe an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und dann kamen mehrere Sachen zusammen. Nämlich, dass ich gesehen habe, das ist keine Vereinbarkeit hier. Also als ich dann schwanger werden wollte schon, habe ich gemerkt, das wird schwierig, weil meine Kolleginnen, die schon Mütter waren, das war total anstrengend. Die hatten halt einfach ein oder mehrere Kinder. Nachmittags wurden irgendwelche Termine angesetzt. Also obwohl wir ja im Pädagogikbereich sind, ne? Termine angesetzt, obwohl sie ihre Kinder von der Kita abholen mussten. Und da habe ich gesagt, das will ich nicht so. Und gleichzeitig, also ich fand das sehr schön. Wir haben in Kitas gearbeitet ganz viel und da Beratung gemacht, ErzieherInnen fortgebildet und so weiter. Aber mein Herz schlägt einfach für die Eltern und ganz besonders für die Mütter. Und das war damals auch schon so. Und ich habe immer gesagt, das ist eigentlich das, wo ich arbeiten muss.
Wenn Bindung so was Grundlegendes ist, was jeder Mensch eigentlich von Geburt erstmal mitbringt, ist ja die Frage eigentlich, warum es dazu trotzdem so großen Beratungsbedarf gibt.
Ja, weil wir es einfach in den Sand gesetzt haben über die vielen Jahrzehnte hinweg. Also es ist in uns drin und es ist auch mit hormonell unterfüttert, ja, dieser feine Ablauf davon, was wir eigentlich brauchen. Und dann haben wir aber einfach ganz viele Störfaktoren, die da dazu kommen. Und dann haben wir auch das ja über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, das so ein bisschen entkoppelt wurde, das natürliche Umsorgen von, wie wir es machen. Ja, also, dass man sich darum kümmert. Dann gab es ganz viele Erziehungsschriften und Bücher von größtenteils eben Männern, die ja nie darin gearbeitet haben. Die haben ja keine Care-Arbeit gemacht. Ne? Also die großen Pädagogen und Psychologen, die den Müttern erklärt haben, so machst du es richtig mit dem Kind, die haben ja gar nicht mit Kindern den Alltag verbracht. Die wissen gar nicht, wie das ist, aber haben dann den erklärt und Erziehung gesetzt immer in bestimmte Zusammenhänge, was erzogen werden soll, wohin die Kinder erzogen werden sollen. Und ich erziehe einen Menschen in eine Richtung, bedeutet ja gleich, okay, du bist nicht richtig so, wie du bist. Und das haben wir dann verinnerlicht.
Trotzdem ist Erziehen natürlich auch etwas, was bei allem guten Willen und bei allem Willen, das auch anders zu machen, ja nichts ist, was unter gleichberechtigten Freunden geschieht, sondern ich muss als Elternteil schon auch bei manchen Punkten einfach sagen, auch wenn du noch so sehr protestierst, ich weiß es besser und deswegen werden wir, also das einfachste Beispiel, an dieser roten Ampel stehen bleiben.
Ja, natürlich. Also es geht gar nicht eigentlich darum, also auch nicht in bindungsbedürfnisorientierter Erziehung, also es geht nie darum, also wenn wir sie wirklich ehrlich anschauen und wissenschaftlich unterliegen, es geht nie darum zu sagen, Kinder brauchen keine Grenzen, ne, sondern es geht darum, dass man das Kind als Mensch wahrnimmt, ja, und wahrnimmt, okay, du hast eine eigene Persönlichkeit und ich versuche dich in diesem Wesen, das du bist, gut zu begleiten, so gut ich es jetzt kann, ja, und auch vollkommen egal, was ich damals wollte, ja, also ich sage auch meinen Kindern nicht, die müssen jetzt alle PädagogInnen werden, weil ich das so toll finde.
Ich glaube, mein Vater hatte immer den Plan, dass, weil er selber nie Fußballschuhe haben durfte, dass seine Kinder auf jeden Fall Fußball spielen sollen dürfen. Und dann hat er dummerweise nur Töchter bekommen und dann hatte sich das auch schon wieder erlegt mit dem Lebensplan. Also das mit diesen Vorgaben schon mal, was Kinder machen sollen, das ist schwieriges Terrain auf jeden Fall.
Ja, mein Vater wollte gerne, dass ich Beamtin werde.
Das ist auch ein schöner Plan.
Hat nicht funktioniert.
Das heißt, die wollten aber auch schon immer in so einem Bereich arbeiten. Also man kann ja, wenn man als Pädagogin wäre ja irgendwie sowohl die Sozialarbeiterin als auch die Lehrerin hier auch eine Möglichkeit.
Mein Leben hat mich da einfach immer wieder hingeschubst. Also ich habe schon in der Schule, Schulpraktikum, 9. Klasse habe ich schon im Kindergarten gemacht. Dann später hier zur Konfirmation musste man ein kirchliches Praktikum machen. Das habe ich auch im Kindergarten gemacht. Dann ist, als ich 20 war, ist mein Bruder gestorben und hat eine kleine Tochter hinterlassen. Da habe ich gerade mein Abitur gemacht. Und dann habe ich aber ganz viel Zeit mit ihr verbracht und mich da sehr viel eingelesen, wie das ist, wenn die auf einmal Waisenkind ist. Und das war dann auch sehr einschneidend für mich, in diese Richtung zu gehen und Kleinkindpädagogik zu studieren.
Mir sind Sie aufgefallen zum ersten Mal über Ihre Online-Aktivitäten eben, weil da auf einmal so eine ganze Gruppe von Leuten war, von Eltern, die über ihr Elternsein geblockt haben, die geschrieben haben, die da im Austausch waren, ja, die vielleicht im richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt da waren, auf einmal Elternschaft auch ins Netz zu tragen und damit sichtbar zu machen. War das auch was, was Sie sich vorgenommen hatten oder ist das einfach so entstanden?
Nein, ich habe es mir überhaupt gar nicht vorgenommen. Ich habe ja eigentlich Beratung und Kurse gemacht für Eltern und dann war ich mit meinem zweiten Kind schwanger und dann musste ich erst mal aussetzen mit der Arbeit und dann hat sich herausgestellt, muss ich sehr, sehr, sehr viele Jahre aussetzen mit der Arbeit, weil mein Kind im Autismus-Spektrum ist und das konnte nicht einfach in eine Kita oder irgendwas anderes, das hat nicht funktioniert und ich konnte deswegen meine Arbeit nicht mehr so machen, wie ich es vorher gemacht habe. Und mein Mann sagte dann irgendwann, na das, was du jeden Tag erzählst in den Kursen, das schreib doch einfach auf dem Blog. Und ich so, meinst du, das liest jemand? Das war am Anfang so völlig absurd, diese Vorstellung. Na gut, dann schreibe ich das jetzt auf. So, und dann hat sich das so entwickelt und dann habe ich immer mehr geschrieben. Dann habe ich zu der Zeit haben wir, glaube ich, alle so parallel angefangen. Nicola Schmidt hat damals, wo ich auch Kurse gegeben habe, in dem gleichen Laden hat sie Windelfrei-Kurse gegeben hier in Berlin. Dann habe ich Anja von guten Eltern kennengelernt, die auch ein großes Blog haben. Bei einem Hebammenprotest, wo wir zusammen hingegangen sind und damals schon vor 10 Jahren demonstriert haben, dass die Rahmenbedingungen für Hebammenarbeit schlecht sind. Und wir haben alle irgendwie gleichzeitig angefangen, darüber zu schreiben und öffentlich zu machen, dass Elternsein doch ganz schön kompliziert ist.
Und das hat offenkundig genau ins Schwarze getroffen. Vielleicht auch einfach, weil eben die Tante, Großmutter, Mutter, Nachbarin nicht mehr da ist, die man fragen kann, wenn man Probleme oder Erziehungsfragen hat oder vielleicht deren Rat auch nicht unbedingt annehmen möchte, sondern lieber einen von Leuten möchte, die von ihren Vorstellungen her näher an dem dran sind, was man selber so sich fürs Elternsein vorgenommen hat.
Ja, auf jeden Fall.
Können so virtuelle Strukturen diese Nähe von anderen Menschen ersetzen oder den gleichen Ort einnehmen?
Schwierig. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Also einerseits erstmal ja, weil wir ja Informationen weitergeben können, ne? Und das finde ich wirklich als großen Vorteil, besonders auch, weil es niedrigschwellig passieren kann. Ne? Also weil dieses bedürfnisorientiert, bindungsorientierte Elternschaft, das sind ja eigentlich alte Sachen, ja, wie man mit Kindern gut umgeht. Aber für die Generationenfolge ist es halt wieder was Neues, dahin zu kommen. Und an die Information kommt man nicht einfach so. Und es ist halt auch, finde ich, schwierig. Also ich bin ja Autorin und verkaufe ja Bücher oder schreibe Bücher, die dann verkauft werden in Buchläden. Aber trotzdem ist es ja einfach so, dass sich nicht alle Eltern Bücher leisten können. So, und es ist ja unfair zu sagen, du kommst an diese Information nur, weil du dir ein Buch für 18 Euro kaufen kannst. Ne? Und deswegen finde ich das schon auch gut, dass es im Netz frei zugängliche Informationen gibt für alle Eltern und die auch aufbereitet sind, beispielsweise auf, weiß ich nicht, TikTok, Social Media, Instagram, so in kleinen Häppchen, dass man sich Sachen raussuchen kann. Das finde ich schon auch wichtig. Und auf der anderen Seite ist das ja aber so, dass diese Beziehung, also wenn es über das Informieren hinausgeht, diese Beziehungen, die da aufgebaut werden oder parasozialen Beziehungen aufgebaut werden, halt auch schwierig sind, weil man eben nicht der Ersatz ist für jemand anderen.
Dass die Leute, die einem eigentlich nur einfach folgen und die Informationen abrufen, um es ganz technisch zu sagen, dann aber denken, sie wären Freunde oder sie wären Teil des Lebens.
Ja, also ne, dass da dann manchmal eine Grenze einfach überschritten wird. Und also ich bin Ratgeberin und ich bin aber nicht in dem Sinne einfach jemand, den man ja tatsächlich kennt. Und das ist auch manchmal so, wenn ich unterwegs bin. Meine Kinder finden das tatsächlich auch schwierig, weil ich halt, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, natürlich in irgendwelchen Kinderkontexten, ne, wir sind irgendwo im Museum oder in einer Eisdiele auf dem Spielplatz, und dann kommen Leute an und sprechen mich an. Susanne, sag mal.
So, meine Kinder, wo ich dich hier gerade treffe.
Ja, genau. Und manche sind halt so, die wollen nur sagen, du, ich will dir einfach nur mal sagen, danke für das, was du machst und für die Inhalte und so. Aber manche sind auch, du, ich wollte dir sagen, so, und mir was erzählen. Das geht natürlich nicht in dem Kontext. Ne? Oder ich hatte auch schon wirklich merkwürdige Situationen, dass mir dann Leute gesehen haben, ja, ich habe dich heute auf der Straße gesehen und dann bin ich dir ein bisschen hinterhergelaufen, um zu gucken, wie machst du das denn mit deinem Kind so im Alltag? Und das ist dann schon so ein bisschen creepy irgendwie.
Ja, das stimmt. Also, dass man dann erstmal guckt, ob die Person, die man aus dem Internet kennt, das im Alltagsleben auch wirklich ganz genauso macht oder
genau,
nicht.
Genau, ja.
Aber ohne das Persönliche geht es wahrscheinlich auch nicht, oder?
Ja, na, weil es ist ja, also auch im Elternberatungskontext, ne, wenn man halt so einen Kurs macht, dann bringt man ja auch viel von sich rein. Und dass man auch sagt, du, ich kenne das Problem. Mhm. Ja, ich weiß, was du gerade, oder ich habe auch schon was Ähnliches gefühlt. Ich habe auch so eine ähnliche Situation durchgemacht. Ich war auch schon mal schlaflos. Ich hatte auch Schwierigkeiten damit, Babybrei zuzubereiten oder so. Ne? Das ist ja wichtig, damit man denen sagt, das ist nicht total absurd, was du da fühlst oder denkst oder diese Schwierigkeiten, die du hast, und darüber anzusetzen, denen zu helfen. Also das ist ja eine ganz normale Sache eigentlich, aber gleichzeitig in Social Media halt irgendwie auch wieder nicht.
Würden Sie sich als Influencerin bezeichnen? Oder als Momfluencerin? Den Begriff finde ich ja besonders bezaubert.
Also ich influence Menschen wahrscheinlich mit meiner Art von Pädagogik oder Haltung. Deswegen könnte es sein, dass der Begriff irgendwie zutrifft. Aber ansonsten sehe ich mich nicht so. Also ich würde mich jetzt nicht in diese Kategorie persönlich mit reinsetzen. Und ich finde das auch schwierig, weil es da so eine, finde ich, ungesunde Vermischung oft gibt bei Momfluenzen. Zwischen, ich gebe Informationen über Elternschaft, aber gekoppelt mit Konsumverhalten, also mit Werbung, die da dann auch läuft, was ja eigentlich immer auch ein bisschen mit ausdrückt, dass du nur das machen kannst, was man sagt, wenn du auch die passenden Produkte dazu hast. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig.
Trotzdem haben Sie auch Produkte verkauft, also mit so einer Erstlingsbox. Also
genau, das ist es ist tatsächlich auch schwierig. Es ist schwierig. Ich verkaufe ja auch meine Bücher und wir machen Postkarten zu Themen und sowas alles. Aber es ist eine Gratwanderung, finde ich immer. Und ganz wichtig, sich da immer selber zu reflektieren und dann auch zu gucken, okay, nee, das war eine blöde Entscheidung, das mache ich jetzt wieder anders.
Unter Ihren vielen Buchtiteln finde ich den Titel was du alles nicht brauchst für dein Baby. Besonders schön, weil da war ich auch ganz erstaunt, wie viel Krempel auf einmal in unser Leben einziehen sollte mit dem ersten Kind. Und wo ich dann dachte, brauche ich das wirklich?
Ja, von allen Seiten bekommen wir Informationen darüber, was eigentlich angeblich Elternschaft gut macht oder was gut für Kinder wäre. Und was aber ablenkt davon, dass es halt wirklich um eine Haltung geht. Kinder brauchen eine bestimmte Haltung, mit der wir, also natürlich, dass Kinderarmut bekämpft wird, ist total wichtig. Ja, also natürlich gibt es finanziell wichtige Aspekte, die da mit reinspielen. Gar keine Frage, aber ganz viele Sachen darüber brauchen Kinder nicht für eine glückliche Kindheit, was verkauft wird.
Über die Haltung reden wir gleich noch weiter. Sie haben Musik ausgesucht, die auch was mit Haltung zu tun hat. Und das ist ein Stück, ich glaube, das sollten wir auch erstmal hören und dann hinterher drüber reden. Das ist Danger Dan in Gloria Victoria.
Hochverehrtes Publikum, vorab eine Entschuldigung, doch ich muss die Gelegenheit ergreifen. Jetzt, wo ich mir Gehör verschuf, im Genuss bin eines guten Rufs, eine 20 Jahre alte Rechnung zu begleichen, erwarten Sie an dieser Stelle eher ein Niveaugefälle. Es steht Ihnen frei zu wählen, andere Musik. Aber meine Wenigkeit wartet schon eine Ewigkeit darauf, dass die Gelegenheit sich mir einmal ergibt.
Das Viktoria-Gymnasium in Aachen schmückt sich auf Wikipedia mit meinem Namen. Bekannter Schüler dieser Schule soll ich mal gewesen sein. Das ist grundsätzlich zwar richtig, aber jetzt mal im Detail. Dass ich dort Schüler war, ist etwas übertrieben. Ich hätte mich mehr als Geschädigten beschrieben. Denn neben Mathe und Latein brachte man mir da noch bei, dass ich nicht pünktlich und nicht arbeitsam und tugendhaft im preußischen Sinne ähnlich einem Roboter, der Ja und Amen sagt und die Vokabeln lernt und andere verpfeift, so wie ein Hilfs-Sheriff des Lehrkörpers und insgesamt recht aufmüpfig wohl sei. Schon am ersten Tag wurde ich zum Direktor zitiert. Präventiv hat er gesagt, dass er mich rausschmeißen wird. Da hab ich noch nichts gemacht, geschweige irgendwas gesagt. Drohten sie mich schon mit ihrem Repressalienapparat. Kinder haben nicht genug Angst vor den Noten. Man muss sie gleich mit der Exklusion bedrohen. Dieses Konzept funktioniert zwar nicht bei dem, der exkludiert wird, aber sorgt dafür, dass der, der die Bestrafung nur beobachtet, aus Angst vor einem pünktlichen und arbeitsamen, tugendhaften, im preußischen Sinne ähnlich einem Roboter, der Ja und Amen sagt und die Vokabeln lernt und andere verpfeift, so wie ein Hilfs-Sheriff des Lehrkörpers und insgesamt nie aufmüpfig wohl wird.
Danger Dan über seine Schulerfahrungen, keine guten Erfahrungen, wie man hörte. Susanne Miro hat das ausgesucht, Gast heute im Gespräch auf Radio 3. Wie hören Sie das als Mutter von schulpflichtigen Kindern, dieses Lied?
Also wir sind ja in einer Krise. Wir sind einfach in einer Care-Krise, die umfasst die Kita. Wir haben zu wenig Fachpersonal in Kitas, wir haben zu wenig Fachpersonal in Schulen. Wir haben wirklich schlechte Rahmenbedingungen in vielen Bundesländern, in Schulen, zu große Klassen, zu wenig Personal, schlechte Gebäude und so weiter. Es ist einfach schlimm. Und gleichzeitig haben wir Kinder nach der Pandemie mit vielen psychischen Erkrankungen und einen enormen Druck. Ja, also gerade erst gab es ja wieder PISA-Ergebnisse und die Meldung, ja, jetzt muss aber wirklich was gemacht werden, mehr Druck, mehr Prüfung und so weiter. Und natürlich ist das aus pädagogischer Sicht, und da bin ich nicht die Einzige, die das sagt, vollkommen falsch, was da läuft.
Was wäre die Alternative?
Es gibt so tolle Menschen, die sich dafür einsetzen, Lehrende, ne, die darüber berichten, wie man Schule anders gestalten kann und sollte, ne, also mehr nach den Bedürfnissen von Kindern gehen, nach ihren Möglichkeiten gehen, weniger Druck, weniger Zensurendruck. Ne, das ist natürlich für viele, was, wie soll denn sowas funktionieren? Ich kenne es ja nicht anders. Aber weil wir es nicht anders kennen, bedeutet das nicht, dass es richtig ist. Es gibt ganz tolle Projekte wie das Aula-Projekt für Demokratieförderung in Schulen. Marina Weißmann spricht da ganz viel drüber und publiziert darüber. Also wir können das anders machen und es kann für Kinder ein großer Vorteil sein für ihre ganze weitere, ja, Entwicklung. Oder wir lassen es, wie es ist. Und das ist einfach für viele nicht gut.
Sie haben ja sich sehr grundlegend Gedanken gemacht in dem Buch Füreinander sorgen, warum unsere Gesellschaft ein neues Miteinander braucht, darüber, wie eben ja, man zu einer anderen Sicht auf diese Sorgearbeit kommen kann, auf diese Care-Arbeit kommen kann. Und ein Punkt war dabei eben auch, dass wenn man zu oft diese Erzählung bringt, dass eben Erziehen und Kinder haben so erschöpfend ist, dass dann auch alle damit verbinden, oh Gott, oh Gott, oh Gott, für andere zu sorgen ist eine schlimme Sache. Darf man dann nicht mehr über das Erschöpftsein reden?
Doch, es ist schon wichtig, dass wir darüber sprechen, wie es ist und dass wir aber auch andere Rahmenbedingungen herstellen dafür, weil es das nicht sein muss. Also wir denken ja mittlerweile, dass das normal ist, als Elternteil erschöpft zu sein, als Elternteil nicht schlafen zu können. Ja, die ersten 6 Jahre sind halt einfach so oder ne, und dann kommt es danach und Pubertät ist auch anstrengend. Na, also die Erzählung ist, Kinder haben ist blöd oder anstrengend oder überfordernd. Und daran müssen wir was ändern, weil eigentlich ist es schön. Es ist so schön. Ja, die Rahmenbedingungen sind schlecht, aber eigentlich ist es wunderschön, Kinder ins Leben zu begleiten. Natürlich gibt es dafür kein Muss und es muss kein Muss geben. Niemand muss Kinder bekommen oder Eltern sein, wer denn nicht möchte. Aber prinzipiell wieder dieses Bild zu gestalten davon, wie schön das eigentlich auch ist.
Sorgearbeit ist ja nicht nur für Kinder, sondern auch für zum Beispiel alte Menschen, für Menschen, die mit einer Krankheit oder einer Behinderung dauerhaft leben. Wie schafft man es da, Allianzen herzustellen, dass nicht jeder vor sich hin wurstelt, sondern dass diese verschiedenen Ausprägungen von Fürsorge miteinander ins Gespräch kommen?
Genau, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, finde ich, dass man sich mehr verbindet. Also generell, dass wir uns mehr verbinden miteinander. Aber gerade eben auch die Menschen, die Sorgearbeit machen und zu sehen, okay, wir sind ja so viele mit unterschiedlichen Arten. Und da aufeinander zuzugehen. Ne? Und natürlich müssen wir da auch gucken, man hat ja wenig Zeit im Alltag, weil der Alltag zu voll ist. Nicht, weil die Kinder das Problem sind oder die Alten, die wir pflegen oder die Menschen mit Behinderungen, die wir begleiten, sondern weil drumherum zu viel zu tun ist. Und dazu sehen, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn? Wo können wir uns vernetzen? Oder wenn ich freie Zeiten habe, da aktiv auch mich einzubringen bei anderen, ja, zu sagen, okay, meine Freundin hat so und so viele Kinder oder meine Freundin hat ein Kind mit Behinderung, die kann nicht das und das machen, aber ich kann für sie das und das mitmachen oder ich komme vorbei und mache was, sowas.
Wir haben jetzt viel über Frauen geredet, über Mütter geredet. Was sind die Erwartungen an Männer und Väter?
Ach.
Wo passen die damit rein?
Ach, die Männer und die Väter. Ja, also wir haben ja zum Glück ein neues Bewusstsein für Vaterschaft schon. Ja, also das ist ja, finde ich, wichtig zu sagen. Ja, also auch wenn wir darüber sprechen, dass wir immer noch nicht gleichberechtigt sind, ist es trotzdem auch wichtig zu sagen, also wir haben durchaus Väter, die sich mehr kümmern wollen. Ja, also dass wir da einen Anstieg sehen darum, dass mehr Sorgearbeit übernommen wird generell und dass Väter heutzutage schon andere Alltagssachen mit ihren Kindern unternehmen, als das vielleicht in der letzten und vorletzten Generation war. Prinzipiell ist es aber trotzdem noch so, dass es immer noch eine sehr klassische Aufteilung gibt im Laufe der Zeit, ne, dass man sich große Sachen vornimmt, wir machen das gerechter und dann trotzdem in die Traditionsfalle tappt. Und das ist eben viel auch, dass Männer ganz bewusst sagen müssen, nein, ich nehme lange Elternzeit. Ja, ich übernehme ganz bewusst Care-Arbeit. Ich mache das hier zu Hause, dass wir drüber reden, dass gesehen wird, was eigentlich alles Care-Arbeit ist und dass gerechter aufgeteilt wird. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine politische Sache, zu sagen, okay, wir müssen das mehr unterstützen, dass Väter gleich nach der Geburt zu Hause bleiben können, damit die gleich in die Care-Schiene reinrutschen. Also das sind zwei Sachen. Wir haben politische Sachen, die wirklich dringend geändert werden müssen und das persönliche Engagement, das da sein muss. Der Wille, ich mache das, ich bin Vater, ich bin fürsorgend.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie dabei auch der Meinung, weil Sie jetzt schon die verschiedenen Ebenen angesprochen haben, an denen man ansetzen muss, um was an der Wertschätzung, am Stellenwert von Fürsorgearbeit zu ändern, dass es dann auch darum geht, eben nicht nur diesen Arbeitsaspekt zu betonen, also zu sagen, Care-Arbeit ist wirklich richtige Arbeit, auch wenn ich hinterher keinen Lohnzettel bekomme, sondern auch so eine Gefühlsebene stark zu machen und die noch mit reinzuziehen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, also es sind halt mehrere Sachen, ne? Also das Finanzielle ist halt wichtig. Die Wertschätzung drückt sich natürlich auch in Absicherung mit aus. Ne? Und innerhalb der Familie ist das natürlich wichtig zu sehen, okay, die Person, die erwerbstätig ist, hat oft mehr Verfügungsmacht über das aktuelle Einkommen. Ja, kann entscheiden, wir kaufen jetzt ein neues Auto oder wir kaufen das und das und die andere Person eben nicht. Und hat auch später eine sicherere Rente, als wenn man das halt nicht macht. Ja, und das führt natürlich auch zu Abhängigkeitsverhältnissen, die total ungesund sind. Auch für Partnerschaftsdynamiken ungesund sind. Also diese eine Sache ist wichtig, finanziell zu schauen. Und auf der anderen Seite eben diese Wertschätzungsebene zu sehen, das ist nicht, na, du hast ja nichts zu tun, wenn du nur zu Hause bist. Ja, sondern man hat tatsächlich ja die ganze Zeit was zu tun. Na, das ist ja nicht so, dass dann nicht erwerbstätige oder teilzeiterwerbstätige Mütter außerhalb ihrer Erwerbstätigkeit zu Hause sitzen auf dem Sofa und die Beine hochlegen. Schon allein dieses emotionale Kümmern fordert einfach viel. Wenn ein kleines Kind wütend ist, ja, und dann erstmal, oh Gott, ne, durchatmen, okay. So, ne, also erstmal damit umgehen können, okay, ich halte das jetzt aus, ich begleite das, ich helfe dir, damit du lernst, mit deiner Wut umzugehen. Und gleichzeitig müssen wir oft damit umgehen, was kommt da eigentlich in mir hoch? Ja, so, wenn das Kind wütend ist, weil eigentlich ist es ja immer kein Problem, wenn Kinder wütend sind. Und trotzdem haben viele Eltern Probleme damit, wenn Kinder wütend sind, weil sie sich dann selber auf einmal hilflos oder wütend fühlen. Und dann müssen sie damit auch noch, also es ist so kräftezehrend, ja, diese emotionale Energie, die da aufgebraucht wird, und das anzuerkennen.
Vielleicht würde man das leichter wertschätzen, wenn man sich einfach mal klar macht, dass ohne diese Arbeit eine Gesellschaft überhaupt nicht funktionieren könnte.
Ja, genau. Es gibt keine Gesellschaft ohne Care. Das ist das, was uns Menschen ausmacht. Deswegen ist es so wichtig, dass alle Menschen das erfahren können, was das bedeutet. Ich glaube, man weiß nicht, wie bedeutsam das alles ist, wenn man die Erfahrung nicht mitmachen kann. Dieses Wechselspiel von es ist anstrengend, aber es ist auch toll. Ne, diese Gleichzeitigkeit ist ja das Spannende beim Begleiten von Kindern, ne? Dass ich es durchaus denken kann, am Ende vom Tag, boah, das war heute echt ein anstrengender Tag, und gleichzeitig, oh, es waren so schöne Momente da drin. Ja, und das ist eine Rückkopplung, die da immer stattfindet zwischen Eltern und Kind, aber überhaupt einfach zwischen Menschen, immer miteinander.
Passt da Ihr letzter Musikwunsch dazu, den wir gleich hören noch? Tonsteine scherben, Schritt für Schritt ins Paradies? Oder warum haben Sie das ausgesucht?
Tonsteine scherben ist für mich einfach eigene Jugend natürlich. Und ich finde das schon wichtig, dass wir Jugendliche heute betrachten in dem, was sie wollen, und dass wir immer sehen, die Zukunft gehört ja der nachwachsenden Generation, und da müssen wir einen Blick drauf haben, was wir heute machen und wie wir uns heute verhalten und was wir überlassen. So.
Wie kann man so mit Kindern leben und für sie verantwortlich sein, dass alle zu ihrem Recht kommen und möglichst viele Bedürfnisse erfüllt werden? Und was muss sich ändern, damit das Füreinander-Sorgen endlich so ernst genommen wird, wie das längst schon nötig ist? Ganz herzlichen Dank an Susanne Mierau für die Denkanstöße dazu.
Ja, danke, dass ich heute hier sein durfte.
Wenn Sie mehr lesen möchten, Susanne Mierau begleitet mit ihren Ratgebern zum Geborgenwachsen eigentlich alle Stationen der Kindheit, und ihre aktuellen Titel, die fragen auch nach einer Gesellschaft, die füreinander sorgt, und dazu, welche neuen Mütter selbstbewusste Töchter brauchen. Und diese Titel finden Sie auch auf unserer Website radio3.de. Und da und in der ARD-Audiothek gibt es auch dieses Gespräch, wenn Sie es nochmal hören möchten oder wenn Sie es an Freundinnen oder Freunde weiterempfehlen möchten. Ich bin Kirsten Dietrich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit Tonsteine Scherben Schritt für Schritt ins Paradies.
Verstehst du mich? Ich bin aufgewacht und hab gesehen.